Also derjenige, der die Affäre hatte, ist immer der Täter, der die andere ist das Opfer. Und wenn also der Täter muss verurteilt werden, die Person, die als Opfer gesehen wird, die ist doof, wenn sie sich nicht trennt.
Ich komme mit der Situation einfach nicht klar. Ich weiß nicht, was ich machen soll und mache denn Dinge und spreche Dinge aus, die ich eigentlich gar nicht so meine.
Jetzt kann ich auch ganz offen über meine Bedürfnisse und Mangelgefühle sprechen, was ich vorher vielleicht zurückgehalten habe oder gar nicht so genau reflektiert habe. Letzte Woche haben wir akute Tipps gegeben, was du tun kannst, wenn dich der Gedanke an die Affäre einfach nicht loslässt. Heute wollen wir in die Tiefe gehen und erklären, wie ihr die Affäre nachhaltig verarbeiten und dadurch auch die Gedanken endlich loslassen könnt. Mein Name ist Florian.
Ich bin Ina.
Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine dauerhaft glückliche und harmonische Beziehung. Bei dem Thema Affäre verarbeiten, Affäre loslassen, da fallen uns ja immer sehr viele Paare und Beispiele ein. Wir haben aktuell rund 750 Paare begleitet, bei denen das Thema Fremdgehen oder Affäre eine Rolle spielt. Also der größere Teil der Paare, die zu uns kommen, haben neben der Krise jetzt auch noch das Fremdgehen, die Affäre, ja, mit on top, ne? Als große Baustelle mit dem entsprechenden Vertrauensverlust und allem, was damit einhergeht. Und um in das Thema gut einzusteigen, nehmen wir mal ein Beispiel von unseren Paaren, natürlich so entfremdet, dass man die beiden nicht erkennt, ne, aber so finden wir mal einen guten Weg, ne, in dieses Thema hinein.
Nennen wir das Paar einmal Sabine und Christian, Mitte 40, 13 Jahre in der Partnerschaft, 10 Jahre verheiratet, eine Tochter 9 Jahre alt. Sabine ist Führungskraft in einem Logistikunternehmen und Christian ist Ingenieur. Sabine hat eine 4-monatige Affäre mit einem Bekannten aus dem Freundeskreis. Die Affäre flog auf, als Christian eine WhatsApp-Nachricht auf ihrem Handy sah. Beide wollen die Beziehung retten, aber die Verletzung sitzt tief. Sabine hat Schuldgefühle, denkt aber auch ab und zu an ihre Affäre zurück. Christian kämpft mit dem Misstrauen und natürlich der emotionalen Distanz von Sabine. Und die Beziehung ist jetzt geprägt von Unsicherheit, von Schweigen, von dem Versuch, irgendwie neu zu beginnen. Aber die Vergangenheit steht zwischen ihnen. Und in Gesprächen kommt es auch immer wieder dazu, dass es schwer wird, dass sie schwanken zwischen Neuanfang und der Vergangenheit, die sie denn einholt. Samstagabend, Christian hat ein neues Projekt bekommen und viel Arbeit auf dem Schreibtisch. Sabine war auf Dienstreise in Frankreich und hat mal wieder alles gegeben und komplett performt. Alle würden sagen, die beiden haben das Beste aus ihrem Leben gemacht, aber leider sieht es anders aus. Sabine kocht, Christian kommt mit der Tochter nach einem Handballspiel nach Hause. Kein Lächeln, kein richtiges Gespräch, nur ein müdes Hallo. Es gibt Gemüse, ein paar Kartoffeln und ein Stück Fleisch. Christian und die Tochter nehmen sich eine große Portion. Sabine kann gar nicht daran denken, sich etwas zu nehmen. Sie denkt an die Affäre, fragt sich, was er wohl gerade macht, ob er auch gerade etwas zum Abendbrot isst. In so einer Situation war sie noch nie. Sie kennt niemanden, der das mal erlebt hat. Sie dachte, dass die Gedanken irgendwann aufhören müssten, aber das tun sie nicht. Ständig gibt es irgendwelche Trigger, immer wieder ist sie abwesend und in Gedanken bei der Affäre.
Da stecken drei spannende Dinge zunächst mal drin, die man sich angucken kann. Vor einigen Wochen ist ja die Affäre des Tech-CEOs in den USA aufgeflogen, durch die Kisscam beim Konzert. Das ist eher untypisch, würde ich sagen. Wir haben natürlich auch manchmal spektakuläre Geschichten, wie Affären auffliegen, aber tatsächlich ist der große Klassiker bestimmt über 80% einfach das Handy.
E-Mail, ja. Handy.
Diese Synchronisation auch mit anderen Geräten und so weiter. Das heißt, typischerweise wird das so irgendwie aufgedeckt, ne? Auf dem Handy und auch die Alarmsignale vorher, ja, das ist so ganz typisch. Dann ist auch sehr typisch, dass andere im Außen die Beziehung und das Leben als sehr zufriedenstellend betrachten und sagen, da müsste jemand sehr glücklich sein. Dass man nach außen so einen, ja, gewissen Perfektionismus darbietet, während das im Inneren brodelt, was man aber eben nicht nach außen trägt.
Das habe ich sehr häufig im Coaching, dass viele beschreiben und sagen, wenn unsere Freunde und unser Bekanntenkreis wüsste, was wir gerade innerlich durchleben oder was für Verletzungen wir haben, für die sind wir das perfekte Paar. Uns geht es gut, wir haben uns ein schönes Haus gebaut, gekauft, Wir haben coole Jobs, wir sind eigentlich zufrieden, fahren in Urlaub, haben gesunde Kinder soweit, natürlich so normale Herausforderungen, aber eigentlich müsste es uns doch so gut gehen. Und viele nehmen einen als Paar auch als stark oder selbstbewusst wahr und haben das Gefühl, wenn die Themen hätten, was sie bestimmt nicht haben, dann würden sie es auf jeden Fall ganz locker klären können.
Und das ist der dritte Teil, ne, man war noch nie in so einer Situation und kennt niemanden, weil dadurch, dass wir dazu neigen, uns nach außen hin eher perfekt zu präsentieren, so eine Instagram-Welt zu erschaffen, so sind wir natürlich gerade mit so Themen wie Fremdgehen und Affäre recht verschlossen, weil wir auch, muss man sagen, zu Recht vermuten, dass man eher verurteilt wird, wenn so etwas passiert. Also derjenige, der die Affäre hatte, ist immer der Täter, die andere ist das Opfer. Und wenn der Täter muss verurteilt werden, die Person, die als Opfer gesehen wird, die ist doof, wenn sie sich nicht trennt. Mhm. Ne? Trenn dich auf jeden Fall. Wer einmal fremd geht, geht immer fremd. Das heißt, man bekommt da ja sehr viele Ratschläge ab, die man in der Form gar nicht möchte, anstatt von emotionaler Begleitung. Man wird verurteilt und deswegen ist das eher etwas, was so bei einem selbst in der Beziehung bleibt. Es ist auch mit enormer Scham häufig behaftet.
Ich begleite ja recht viele Paare im Coaching, die Herausforderung Affäre haben. Und gerade heute hatte ich ein Coaching. Da ist mir auch nochmal selber so bewusst geworden, wie stark die Verzweiflung und die Hilflosigkeit in so einer Situation ist. Weil wir haben alle häufig noch gar keine Erfahrungswerte, ganz persönlich so mit dem Thema Affäre. Das ist etwas, wo man nicht auf eine Erfahrung aus der Vergangenheit häufig zurückgreifen kann. Und dann die Verzweiflung zu haben, ich komme mit der Situation einfach nicht klar. Ich weiß nicht, was ich machen soll und mache denn Dinge und spreche Dinge aus, die ich eigentlich gar nicht so meine. Es kommen so Sätze hervor, Drohungen hervor, weil man sagt, nee, und wenn du das und das machst, dann werden wir uns trennen und dann wird mit den Kindern das passieren. Einfach aus dem Gefühl der Überforderung. Und man kann sich mit anderen Menschen schwer da verbinden, weil man sagt, man möchte irgendwie auch, nenne ich die Person sein, die in so einer Situation da und darauf angesprochen wird, ne? Wie läuft's jetzt bei euch? Also es ist eine so ein bisschen so eine Pattsituation im Leben. Man hat keinen Erfahrungswert, man ist hilflos, man schämt sich und man möchte aber schnell auch Klarheit haben. Also man merkt auch selber, es ist keine Situation, die man lange aushalten kann.
Man kann sich schwer jemandem anvertrauen und online, gerade in Foren, liest man dann eher die ganzen Negativgeschichten, ja, die dann noch mehr in einem triggern. Wenn du schon mehrere unserer Folgen gehört hast und findest unsere Inhalte hilfreich für dich und deine Beziehung, dann freuen wir uns sehr, wenn du bei Spotify oder Apple unseren Podcast abonnierst, bewertest oder auch bei YouTube abonnierst. Hinterlass auch sehr gerne einen Kommentar mit deiner Erfahrung, deiner Meinung oder einer Frage, die wir dir sehr gerne beantworten. Wir wollen jetzt einmal knapp die Herausforderungen zusammenfassen, die einerseits in diesem Beispiel zu erkennen sind, aber die eben, weil das Beispiel sehr typisch ist für Paare, die sich bei uns melden, ja wahrscheinlich auch euch betreffen werden. Das erste sind eben diese wiederkehrenden Gedanken an die Affäre, die einen selbst, aber auch den Partner, die Partnerin belasten. Und dann steht ja gleich die Frage, ist das normal? Darf das so sein, dass man da noch zurückdenkt? Und nicht selten sind ja auch vielleicht Gefühle mit entstanden. Es gab gute Momente, aber man darf eben auch nicht vergessen, es gibt dieses Mangelgefühl, was dort kompensiert wurde, wo ein Ausgleich stattgefunden hat. Und wenn die Affäre beendet wurde, dann fehlt dieser Baustein auf einmal. Und das macht wieder dieses Mangelgefühl sichtbar und fühlt sich eben auch nicht gut an. Und natürlich wünscht sich unser Unterbewusstsein dann, dieses Mangelgefühl wieder in Fülle zu bringen.
Dann gibt es noch das Schuld- und Schamgefühl, was häufig ja auch Nähe und Vertrauen stark beeinflusst. Also, dass man sich dafür schämt, was passiert ist, dass man sich schuldig fühlt dafür, was passiert ist. Natürlich auch das Schamgefühl für die Person, die eine Affäre als Verletzung erlebt hat. Es ist also auf verschiedenen Ebenen etwas, wo wir einen Unterschied merken, wo wir merken, das trifft mich noch ganz anders. Also, bei uns sagen wir ja auch, Systemgesetz Nummer 1 wurde verletzt. Es ist Ausschluss, keine Zugehörigkeit. Und das merkt man, dass das Fundament der Beziehung jetzt ganz anders herausgefordert wird, erschüttert wird. Und dass jetzt vor allem Fragen ja auch im Raum stehen, die man sich vor in einem, sag ich mal, normalen Streit nicht unbedingt gestellt hat. Und man stellt sich auch die Frage, kann ich das weiter?
Die nächsten wichtigen Gefühle und auch gleichzeitig Folgen sind Misstrauen und Unsicherheit. auf beiden Seiten. Man könnte erwarten, dass ja nur die Person, die betrogen wurde, jetzt im Misstrauen ist, aber typischerweise betrifft das beide. Denn für die Person, die betrogen wurde, das ist völlig klar, ne? Da gab es Lügen, es wurde was verheimlicht und so weiter und Systemgesetz 1 ist verletzt, das ist sofort einleuchtend. Aber die Person, die die Affäre hatte, da ist es ja meistens dadurch aufgeflogen, dass ins Handy geguckt wurde, was ja auch ein Überschreiten einer Grenze für viele ist, diese Kontrolle. Und das ist auch etwas, was auf der Seite Misstrauen und Unsicherheit macht, wo auch häufig Wut mit dahinter steckt. Manchmal sogar, dass das so weit geht, dass derjenige sagt, hättest du nicht immer im Handy geguckt, wäre auch gar nichts Schlimmes gewesen. Mhm. Und aber demjenigen ganz schnell selbst klar wird, dass man das jetzt nicht auf diesen Punkt reduzieren kann und nicht darin die eigentliche Verantwortung liegt. Aber man merkt, auch da entstehen eben Gefühle, dass ja eine gewisse Grenze überschritten wurde.
Und häufig ist es auch, meiner Erfahrung nach, so eine eigene Verletzung für die Person, die eine Affäre hatte. Dass man selber von seinem eigenen Menschenbild, von seiner eigenen Identität, die man bisher in seinem Leben hatte, erschüttert ist und sagt, das hätte ich mir selber gar nicht so zugetraut oder ich dachte, ich bin ja nicht so und so ein Mensch. Und das ist ja auch wieder eine Verletzung auf der anderen Seite, dass die andere Seite auch sagt, ja genau, ich hätte dich als Mensch ganz anders eingeschätzt. Und ich weiß gar nicht, wie soll ich emotional da jetzt andocken, weil ich stelle jetzt hier alles in Frage in den letzten Monaten. Wir hatten irgendwie Urlaube zusammen, war das Gefühl da echt? Oder warst du in Gedanken dann auch schon bei ihr? Und das macht es unwahrscheinlich schwierig. Und da entsteht natürlich auch die Schwierigkeit, alte Verletzungen loszulassen. Also die Angst ist einfach sehr präsent, dass man noch neue Geheimnisse zum Vorschein bringt oder dass da noch etwas fehlt. Ist immer wie so ein Puzzle, was irgendwie unvollständig ist, weil da noch so offene Fragen sind. Dieser Vertrauensbruch liegt so tief, dass man halt ganz schwer noch überhaupt kommunizieren kann. Also diese ganze Kommunikation ist sehr schwer, weil man sich schnell angetriggert fühlt, weil sie von Vorwürfen gekennzeichnet ist. Man kommt eher in ein Schweigen über Gefühle, obwohl manchmal muss man auch sagen, das haben wir auch in manchen Podcast-Folgen schon erwähnt, gibt es auch Paare, die sagen, nachdem die Affäre im Kompletten wirklich hervorgekommen ist, also herausgekommen ist, haben wir die besten Gespräche seit Monaten, Jahren geführt. Das gibt es auch, aber die ersten Gespräche sind meist sehr, sehr schwer.
Da tritt vielleicht so dieses Gefühl ein, jetzt habe ich eh nichts mehr zu verlieren. Jetzt kann ich auch ganz offen über meine Bedürfnisse und Mangelgefühle sprechen, was ich vorher vielleicht zurückgehalten habe oder gar nicht so genau reflektiert habe. Ja, dieser Umgang mit den Selbstzweifeln und diesem inneren Konflikt, der ist jetzt sehr herausfordernd und deswegen wollen wir uns gleich auch die Lösung anschauen oder die Lösungsansätze. Wie kann man jetzt mit dieser akuten Situation umgehen? Was sind die wichtigen Schritte, um da wirklich nachhaltig dran zu arbeiten? Wenn du diese Folge hörst und nun merkst, ich habe das Gefühl, die sprechen über mich und unsere Beziehung, dann meldet euch sehr gerne für das telefonische Erstgespräch bei uns. Wir schauen gemeinsam, ob das thematisch wirklich passt, wir euch richtig gut weiterhelfen können und zeigen euch dann, wie mit uns der konkrete Ablauf ist, also wie bei uns eine Paartherapie bei diesem Thema konkret abläuft. Wenn die Affäre vor kurzem aufgeflogen ist, dann spielt die Affäre oft emotional noch eine Rolle. Auch wenn die Tendenz Rettung der Beziehung ist, so ist das eher selten schon eine finale Entscheidung, sondern eher erstmal so, dass beide Klarheit finden wollen. Derjenige, der die Affäre hatte, braucht Klarheit. Ist das wirklich mein Weg? Kann in meiner Beziehung dieses Mangelgefühl, was ich empfunden habe, was die Ursache für die Affäre war, kann das dort stattfinden? Dass das in meiner Beziehung voll erfüllend sein kann. Wiederum die andere Seite möchte für sich rausfinden, kann ich das verarbeiten? Das strebt normalerweise stark gegen die eigenen Werte. Kann ich das verarbeiten, loslassen und wirklich eine echte zweite Chance einräumen? Und dann kommt noch der Faktor hinzu, dass für die Person, die die Affäre hatte, ja auch noch eine Trennungsverarbeitung hinzukommt, da gar nicht selten ja eben neben diesem Puzzlestück-Thema, je nachdem wie lange die Affäre lief, auch noch eine etwas stärkere Verbundenheit entstanden ist, wo es nun gilt, diese loslassen zu können und zu wollen. Wir wollen nun einige Schritte durchgehen, die in der Tiefe dabei helfen, mit dem Thema umzugehen und es zu verarbeiten.
Der erste Schritt ist erstmal eine Entscheidung zu treffen. Also das kann sein, dass es bei euch vielleicht schon erfolgt ist. Falls nicht, wir nennen es so einen Öko-Check durchzuführen. Also alle positiven und negativen Konsequenzen einmal mit einzubeziehen. Weil jede Entscheidung, die wir treffen, hat auch negative Konsequenzen. Da hilft nicht ein stumpfes Aufschreiben einer Pro- und Kontraliste, sondern wir dürfen ganz bewusst auch auf negative Konsequenzen schauen, die entstehen können. Und das ist eine große Entscheidung im Leben. Das ist keine Entscheidung, die man jetzt mal so nebenbei trifft, wo man sagt, okay, wo möchte ich vielleicht nächstes Wochenende essen gehen? Sondern das ist eine Entscheidung, wo man sagt, die muss ich mir in Ruhe anschauen. Da brauche ich Zeit für, da brauche ich einen klaren Kopf für, eine gute Reflexion. Und da sagen wir mal, der Öko-Check, wie wir es nennen, ist da ein guter Weg. Ne? Was ist das Gute an jetzt? Ist zum Beispiel die erste Frage, wie der startet. Weil all das, was wir im Leben erleben, hat auch etwas Gutes. Und dann geht es darum, noch weitere Fragen durchzugehen. Ne? Was sind negative Konsequenzen oder auch Risiken, die eintreten können, um immer mehr Sicherheit zu bekommen? Ich habe mir alle Aspekte einmal angeschaut.
Und da steht bei fast jedem in dieser Frage drin, ich habe Sorge, dass sich nichts dauerhaft verändert.
Ja.
Wir haben schon so häufig gesprochen und hatten immer mal wieder Ansätze und 2-3 Wochen war es gut, aber es war nie nachhaltig. Und das sind eben wichtige Dinge jetzt für diesen Prozess auch, gerade wenn man sich für eine Paartherapie zum Beispiel entscheidet, aber auch wenn man den Weg alleine gehen möchte, dass man auf diese Dinge schaut und dann mit der 4. Frage eine Absicherung findet. Ne? Was können wir tun, lernen, verändern, damit die negativen Konsequenzen, Nachteile oder Risiken nicht eintreten? Ne? Und da müssen wir beharrlich dranbleiben. Und diese Entscheidung ist ja eine wichtige Voraussetzung, die ist manchmal am Anfang schon zu treffen, aber ganz häufig kann man die erst im Laufe der Verarbeitung treffen. Aber es ist wichtig, dass die gebraucht wird. Zumindest wird häufig diese Entscheidung gebraucht. Also wir haben ja 2 Entscheidungen eigentlich, wenn man so will. Möchte ich mich von meiner Affäre trennen? Und dann die Entscheidung für die anderen beiden, wollen wir unsere Beziehung retten? Und diese Entscheidung, möchte ich mich von der Affäre lösen und trennen? Das ist die an Schritt 1 auf jeden Fall gebraucht wird. Denn das ist etwas, was ansonsten diesen ganzen Weiterentwicklungsprozess, das Aufarbeiten eher torpediert, wenn man dort immer noch Kontakt hält. Das kann typischerweise der andere nur in ganz seltenen Fällen mal aushalten.
Und wichtig ist ja auch, dass man möglichst schnell, also schnell ist natürlich mal relativ, aber sich auf den Weg macht, aus dieser Krise rauszukommen. Weil gerade wenn man Kinder hat, ist es so, wenn die Eltern in der Krise sind, sind die Kinder auch mit in der Krise. Und diese Stimmung, die jetzt entstanden ist durch das Hervorkommen einer Affäre und ja, dadurch, dass jetzt im Raum steht, wie geht es weiter, ist es natürlich extrem belastend für alle. Und da brauchen wir jetzt eine Entscheidung. Wie geht es weiter? Was wird gemacht? Welchen Weg gehen wir ein? Was fehlt uns, um eine Entscheidung treffen zu können? Welche Unterstützung brauche ich? Aber die Entscheidung steht natürlich im Mittelpunkt.
Im 2. Schritt ist es sehr wichtig zu gucken, dass wir die Verantwortung mal verteilen, damit Wut, Ärger und andere negative Gefühle nicht nur den einen und vielleicht die Person, die mit dazugekommen ist, betreffen, sondern dass man auch auf sich selber schaut und auf die eigene Beziehung guckt. Welche Anteile habe ich denn auch daran, dass sich der andere dafür geöffnet hat? Ne? Oder welche Anteile habe ich daran, dass ich mich dafür geöffnet habe? Was hätten wir also in unserer Beziehung tun können, damit das nicht entstanden wäre? Denn du hast einleitend schon mal gesagt, das ist ein Symptom, die Affäre, und meistens nicht die Ursache für die Krise. Das heißt, normalerweise kann man sich die 3 bis 5 Jahre vor der Affäre anschauen. Da wird in der Beziehung schon einiges passiert sein, was eher zu Distanz geführt hat, zu Mangelgefühlen, unglücklich sein, Unzufriedenheit, Streit, Konflikte und so weiter. Also warum ist in der Beziehung eine Lücke entstanden? Warum konnte das passieren? Wann war es mal richtig gut? Also wo war die Beziehung erfüllend und sicher? Und was ist dann nur als Konfliktspirale oder so entstanden? Was hat Distanz ausgelöst? Ne, welche Systemgesetze wurden verletzt? Um auch einfach zu sehen, dass sich die Verantwortung dafür, dass man sich dafür geöffnet hat, sich typischerweise irgendwie so 50-50, 60-40 verteilen. Und die Verantwortung dafür, dass aber die Affäre dann auch tatsächlich begonnen wurde, die liegt natürlich nur bei der einen Person. Das wäre ja sonst der Moment gewesen, wo man auf seinen Partner, seine Partnerin hätte zugehen können und sagen können, ich merke, dass ich mich dafür öffne für eine andere Person und ich mich dahingezogen fühle, ganz anders als sonst, viel intensiver, und das fühlt sich nicht gut an. Ich glaube, da stimmt was nicht bei uns. Lass uns jetzt gemeinsam hingucken, weil da ist gerade zu viel Sogwirkung auf mich.
Beim 3. Schritt geht es darum, das Herz zurückzugeben. bei vielen Affären ist es so, dass auch immer ein Anteil Fremdverliebtheit drinsteckt und das muss halt gelöst werden. Das heißt, es muss ein Trennungsschmerz aktiv verarbeitet werden. Viele beschreiben das ja auch, selbst wenn sie sich für die Partnerschaft entscheiden, dass sie auch anteilig eine Zeit lang Liebeskummer verspüren, wofür sich viele Menschen auch wiederum schämen, zu sagen, ja, ich möchte aber meine Beziehung retten, aber trotzdem habe ich total das ambivalente Gefühl von Liebeskummer. Und da geht es halt darum, dass alle Gefühle auch in dem Moment sein dürfen zur Verarbeitung. Wichtig ist, dass man die Trigger reduziert. Da haben wir wieder die typischen Strategien wie Aufschreiben, geplante Reflexions- und Verarbeitungstermine sich zu nehmen, ne, damit man auch mit der anderen Person, so wie man es früher auch gehandhabt hat, mit exklusiver Zeit, dass man sich ganz bewusst nochmal als Paar auch die Zeit nimmt, in die Verarbeitung einzusteigen.
Da nennen wir das Herz zurückgeben, weil das bei uns ein spezieller Prozess ist, den unsere Methodik da auch vorsieht, um den Trennungsschmerz schneller zu verarbeiten, also die andere Person schneller loszulassen. Ja, das ist etwas, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben und anleiten. Das muss aus meiner Sicht angeleitet durch einen Dritten durchgeführt werden. Das wird sich auch wahrscheinlich jetzt zu abstrakt anhören, wenn man beschreibt, wie genau das funktioniert tatsächlich, denn das muss man erleben. Ja, es gibt manche Dinge, finde ich, die muss man erleben. Da kann man schwer darüber berichten, wie dieses Gefühl dann sein wird oder wie das dann so genau stattfindet. Ne? Der vierte Schritt ist dann weitere Systemgesetzverletzungen mit unserer Methodik lösen oder mit einem Weg, der euch hilft. Also wir haben einen nachhaltigen Weg gefunden, der wirklich dafür sorgt, dass die Gefühle verarbeitet und nicht verdrängt werden. Gibt sicherlich auch andere Wege und Methoden, die Ähnliches erzielen können. Aber es ist eben ganz wichtig, an dieser Stelle nicht zu verdrängen, sondern wirklich zu verarbeiten. Dafür gehen wir die Beziehungszeitlinie durch, also schauen dann, was mal gut, fangen ab da an, die emotionalen Verletzungen aufzulösen. Dabei entdecken wir die ganzen Ursachen, die dahin führten. Und dann geht es natürlich auch darum, in der Tiefe die ganzen Verletzungen rund um die Affäre selbst zu lösen.
Also es ist kein oberflächlicher Lösungsansatz, den man mal so in 120 Minuten zack, zack schnell löst, sondern wir wollen ja, damit es in Zukunft nicht nochmal passiert, weil das wäre ja der Obergau, wenn ich mich jetzt total zeitlich und auch vom Geld her investiere und dann passiert es in ein paar Monaten nochmal, weil es nicht nachhaltig war. Das wollen wir vermeiden, deswegen steigen wir da komplett in die Tiefe ein, investieren auch sehr viel Zeit darin, uns das alles ganz genau anzuschauen. Wir wollen schauen sozusagen, wann kam der Ball ins Rollen für manche Dynamiken und dann daraus den Schluss zu ziehen, was würdet ihr machen, solltet ihr in eine ähnliche Situation in der Gefühlslage nochmal kommen? Also ein Sicherheitsnetz nochmal aufzubauen, zu sagen, dann würdet ihr anders handeln, damit ihr nicht nochmal in so etwas hineinlauft.
Weil das ist ja durchaus realistisch, ne? So eine langjährige Beziehung, die hat Auf und Abs und dass es mal wieder ein Tief gibt, das ist eher wahrscheinlich. Die Frage ist immer, wie geht man damit um?
Genau.
Ne? Dass das Tief kommt, kann man natürlich präventiv auch verhindern. Es gibt da auch viele Dinge, dass man dafür sorgt, dass die Tiefs eben gar nicht so tief werden müssen. Zum Beispiel dadurch, dass man rechtzeitig ausspricht.
Ja.
Und nicht so lange mit den Themen rumläuft und verdrängt. Das sind eben wichtige Ansätze, weil ein Ziel ja auch immer ist, Misstrauen abzubauen und wieder Vertrauen herzustellen. Und deswegen, wie du schon sagst, ist das so besonders fatal, wenn irgendwann man wieder in so eine Situation hineinlaufen würde und Gleiches wieder passiert. Weil wenn wir das geschafft haben, einmal Misstrauen auf dem Level abzubauen und dann über die Zeit wieder das Vertrauen zu fassen, die Schutzmauer fallen zu lassen, dann würde das eben einen auch besonders stark erwischen, wenn das wieder vorkommt. Ne? Der letzte Schritt abschließend ist dann, die Wunschbeziehung neu zu entwickeln. Denn was auch für alle klar ist, wenn man die Beziehung rettet, man möchte nicht in die Beziehung quasi so wieder zurück, wie sie war, denn die war ja in Mangel, in Konflikten, in Streit, in Distanz häufig. Das heißt, es geht darum, jetzt seine Bedürfnisse nochmal neu zu entdecken, zu verbalisieren, neue Routinen zu entwickeln, sich die Sprachen der Liebe anzugucken und natürlich auch die Systemgesetze einzuhalten. Und da formen wir mit den Paaren gemeinsam eben eine Wunschbeziehung, davor eigentlich für einen Einzelnen erstmal das Wunschleben, ne? Wie sieht mein Wunschleben aus, welche Wunschbeziehung habe ich? Und das visualisieren wir und matchen das. Ne? Schauen, wie gut sind die Überschneidungen, was können wir tun, lernen, verändern, damit das noch besser zusammenpasst und beide in Erfüllung kommen. Denn ganz viele, die bei uns sind, sind vielleicht so Mitte 30 bis Ende 40 und da ist das so, dass wir häufig ja viele Ziele, die wir so grob mal hatten, eigentlich schon erfüllt haben. Die meisten haben dann ein Haus, die Wunschanzahl der Kinder, geheiratet, ihre Karriere ausgebaut, also auch ganz viel sich in den letzten Jahren um Sicherheit gekümmert, ne? Vielleicht auch ganz unspannende Themen wie Rentenfonds und Co., Rentenversicherungen abgeschlossen, all sowas. Und da ist so ein bisschen das Abenteuer abhanden gekommen. Und die Ziele. Es ist an so vielen Dingen schon ein Haken dran. Und wir brauchen jetzt neue Ziele, neue Dinge, die uns Sinn geben, einzeln, aber auch in der Beziehung.
Da muss ich immer an eine Situation im Coaching denken. Da hat jemand mal, ist jetzt schon ein paar Jahre her, gesagt, er sagt bei der Arbeit, Danny hat im Vertrieb gearbeitet, immer den Satz, never change a winning team. Und hat er so überlegt und hat gedacht, so, naja, aber winning team waren wir beide ja nicht, das war ja nicht gut, also darf sich auch was verändern. Und das habe ich irgendwie so mitgenommen, dieses hat ja was Positives, aber auch Veränderung ist ja aber nötig, wenn etwas halt nicht gut läuft. Und das fand ich ganz spannend so. Deswegen immer, wenn ich jetzt irgendwo höre, never change a winning team, ploppt bei mir sofort der Mechanismus auf, dass ich denke so, okay, wenn das so ist und es wirklich gut ist, ist es ja super, aber Veränderung an sich darf trotzdem immer sein im Leben, aber es ist wirklich gut. Und haben beide Menschen wirklich die Wahrnehmung davon, ist es gerade gut zwischen uns? Weil gar nicht selten ist es halt so, dass Menschen sich durch ihre Lebensphasen, die sie gehen, wie du gerade schon beschrieben hast, auch mal verlieren, weil sie das Gefühl haben, da schieben mich andere Prioritäten hervor und dann bauen sich komplett unterschiedliche Wahrnehmungen auf und schneller als man gucken kann, ist man in dem Modus, dass eine Lücke entsteht in der Partnerschaft. Und es zu Sachen wie Fremdverlieben und im Anschluss vielleicht Fremdgehen oder sogar eine Affäre kommt.
Ja, da ist ein großer Sicherheitsanker, diese regelmäßige Arbeit auch am Fundament, die absolut notwendig ist. Und da begleiten wir auch während des Prozesses mit Sprechstunden, Terminen, WhatsApp-Support, auch über die Paartherapie hinaus. Und damit kann man sich absichern. Nur, dass man immer wieder über sein Fundament spricht, am Fundament arbeitet, das stabilisiert und auch über diese Visualisierung der Wunschbeziehung sehr rechtzeitig merkt, wenn man vom Weg abkommt und kann dann sehr schnell wieder auf den richtigen Weg zurückfinden, ne? Weil wieder Tiefs kommen immer mal, das ist ganz wichtig. Was man jetzt, finde ich, an den 5 Schritten aber auch sieht, ist, dass es typischerweise nicht nur darum geht, mal eben, wenn man das so sagen möchte, eine Affäre zu verarbeiten, sondern es wird normalerweise dadurch das ganze Leben und die ganze Beziehung auf den Kopf gestellt und alles neu ausgerichtet. Ja, das heißt, so die Affäre ist irgendwie der Anstoß für so einen Beziehungstyp, wo man mal so die ganze Inspektionscheckliste durchgeht und nochmal jetzt wirklich dann alles auf den Prüfstand stellt und sagt, das ist eigentlich nicht gut, das ist nicht erfüllend, das wünsche ich mir anders, das habe ich leider nie ausgesprochen, das war ein fauler Kompromiss, weil das sind alles die ganzen Ursachen, die dahin führten. Das muss man ja sagen, ganz häufig, dass ein Mensch über seine eigenen Werte der Ehrlichkeit und Treue hinaus geht und ein so starkes Mangelgefühl entwickelt hat, dass er in eine Affäre gegangen ist. Die wenigsten, die bei uns sind, ich korrigiere, niemand, der bei uns ist, ja, empfindet das als in Ordnung, was er gemacht hat und sagt, das passt zu meinen Werten.
Ja.
Untreue, Unehrlichkeit, das passt, sowas gibt es bei uns in den Coachings nicht. Die meisten Menschen sind von sich selbst enttäuscht und traurig, dass das dahin gekommen ist. Schön, dass du bis hierhin gehört hast. Ich hoffe sehr, du kannst mit dieser Folge an den Themen nun nachhaltiger arbeiten oder hast gute, fundierte Ansätze bekommen, um zu verstehen, was alles gebraucht wird, um die Affäre wirklich nachhaltig zu verarbeiten.
Danke fürs Zuhören.
Bis bald.